Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur sind Martin und Johannes von Café Cavallo. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hi.
Hallo.
Wir sprechen heute über Kaffee und nicht über irgendeinen Kaffee, sondern über fairen Kaffee und alles, was damit einhergeht. Und es geht los in dieser Sendung immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Ihr könnt euch vielleicht mal gerade mit Blicken einigen, wer immer anfängt. Erste Frage, meine liebste Art zu reisen ist?
Mit dem Zug.
Diesen Song habe ich zuletzt gehört.
Ein Denkmal denkt von Bodo Wartke.
Das sagt Johannes. Martin schaut noch nach.
Martin sagt Bad Fish von...
Milch ist für mich.
Milch ist für mich schwierig, da ich laktoseintolerant bin. Bevorzuge den Mix aus Kokos und Hafer.
Milch ist für mich ein sehr interessanter Rohstoff, wenn er richtig hergestellt ist.
Das letzte Mal im Theater war ich, weiß noch in welchem Stück, während Johannes überlegt.
Im Coney Island zu einem Stück, da ging es darum, dass die Rechten die Gewerkschaften unterwandern.
Bei mir ist auf jeden Fall schon länger her. Ich kann mich jetzt in den letzten Vierteljahren nicht dran erinnern und daher auch nicht, welches Stück es war.
Das nächste Konzert, auf das ich gehen möchte, wird sein?
Also das nächste Konzert, wo ich hingehe, ist ein Chorkonzert am Wochenende, weil ich da mitsinge.
Ich besuche am Samstag die Lanxess Arena in Köln und gehe zu einem Podcast Weird Crimes. Zählt jetzt nicht als Konzert, aber
ja. Ist es so ein True Crime Podcast? Okay. Heute sind zu Gast Johannes und Martin von Café Cavallo. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz dem Publikum sagen, wer seid ihr und was macht ihr bei Café Cavallo?
Ja, ich bin Martin, bin 39, arbeite jetzt seit einem halben Jahr bei Café Cavallo, hab vorher alles verkauft, was man so verkaufen kann, also von der Autobatterie über Batterieanlagen, über Leuchtmittel, über Kartografie. Und habe mich selber ein Jahr lang rausgenommen, um zu gucken, okay, wo geht für mich die Reise hin oder wo geht sie weiter. Habe dann für mich gedacht, ey, ich will irgendwas machen, was sich sinnstiftend anfühlt und bin dann durch Zufall bei Café Cavallo gelandet.
Ja, ich bin Johannes, bin jetzt seit 2,5 Jahren bei Café Cavallo. Und war vorher auch schon im Fernhandel tätig, bin mehr oder weniger in den Fernhandel reingewachsen, habe in meiner Schulzeit schon eine Schülerfirma mit einem Kumpel zusammen gehabt, wir haben eine biofaire Pausenversorgung gemacht und bin dann über Umwege auch zu einer Ausbildung im Fernhandel gekommen, habe erst ein freiwilliges ökologisches Jahr hier in Leipzig im Weltladen Konnewitz gemacht und bin dann zu El Puente gegangen und habe dort eine Ausbildung gemacht. Das ist für Deutschland einer der größten Fernhandelsimporteure mit. Genau, und bin danach zu Café Cavallo gekommen und habe zwischendurch mal noch ein halbes Jahr ins Konditoreihandwerk geschaut und habe damit so ein paar Grundlagen, wie man Lebensmittel zusammenmischt, bekommen.
Jetzt habt ihr beiden euch vorgestellt, jetzt fehlt noch Café Cavallo. Wer oder was ist Café Cavallo?
Ja, wer oder was ist Café Cavallo? Wir sind eine Genossenschaft seit 2017. Vorher schon 2015, glaube ich, gegründet als Einzelunternehmung von unserem Chef Jens Klein. Der war in Nicaragua, hat sich mit den Kaffeebauern und den Kooperativen unterhalten und hat dann dort gemerkt, eigentlich muss noch der Teil von dem Kaffee, der noch nicht in den Fernhandel verkauft wird, irgendwie noch in den Fernhandel verkauft werden. Also der ist ein Teil oder geht auch immer noch ein Teil in den konventionellen Handel und versucht sozusagen die Lücke, die noch ist, zu schließen mit dem Kaffee, der noch nicht fair gehandelt wird. Und das aber nicht jetzt ganz klassisch ausschließlich wie andere Fernhandelsimporteure in den Weltläden reinzubringen, sondern das auch in andere Bereiche, gerade im Bio-Bereich, da noch stärker mit reinzukommen, um dieses Fair und Bio zu koppeln oder auch anderen konventionellen Kaffee, sage ich mal, zu verdrängen oder zu ersetzen. Mhm.
Jetzt habt ihr beide ganz unterschiedliche Biografien beziehungsweise einen unterschiedlichen Zugang zu Café Cavallo. Wie war denn das, als ihr euch kennengelernt habt? Hast du viel von ihm gelernt über fairen Handel oder war das für dich ganz erfrischend, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der gar nicht diesen Hintergrund hat? Wie war das bei euch?
Also für mich war es auf jeden Fall, oder ist es immer noch, ist ja erst ein halbes Jahr, super aufregend und hat mir relativ schnell gezeigt, wie wenig ich über mein eigenes Handeln in meiner vorherigen Arbeitswelt nachgedacht habe. Das ist mir super krass bewusst geworden. Und ich lerne nach wie vor, und ich, Johannes hat das ja gerade schon mal erwähnt, ich glaube, wir ergänzen uns aufgrund unserer Unterschiedlichkeit, glaube ich, ganz gut.
Ja. Ja, geht mir auch so. Also ich lerne auch von Martin sehr viel, was so Vertrieb, wie gehe ich auf Kunden zu, wie kann ich auch Werbesachen noch besser strukturieren und sowas. Und bin sehr, sehr dankbar, dass er sich dem Bereich Social Media angenommen hat, weil das ursprünglich auch mal auf meiner Agenda stehen sollte. Und das ist ein Bereich, der habe ich gar keine Ahnung von, genau. Und ich glaube, so ergänzen wir uns wirklich ganz gut, halt durch die unterschiedlichen Dinge, die wir können und ja, was wir auch gerne machen.
Ja, bei den Leipzig, jetzt habt ihr ganz schon schon ganz kurz einmal so ein bisschen den Tätigkeitsbereich beschrieben. Wir können nochmal genauer sagen, was sind eure Aufgaben bei Café Cavallo?
Ja, ich mache hauptsächlich so die interne Logistik auch mit. Also ich gucke, dass genug Rohkaffee da ist in der Rösterei. Ich röste auch zum Teil mit, gucke dann, dass der Kaffee aus der Rösterei wieder ins Lager kommt oder dann auch zum Abfüller. Hab die Lagerbestände im Blick, dass wir im besten Fall nicht leer laufen. Und mache den Kundenservice, Bestelleingabe, alles, was sonst noch irgendwie anfällt und ich machen kann. Genau.
Genau, und bei mir ist es der Vertrieb, die Akquise von Neukunden, die komplette Außendarstellung, also Social Media, ob das dann Instagram ist oder YouTube. Wir sind jetzt relativ frisch dran, den Webshop auf links zu drehen. Also auch da Texte schreiben, SEO-Optimierung. Also ich entwickle mich, glaube ich, auch zu so einem Mädchen für alles.
Ja, ich glaube, das ist bei uns unumgänglich. Wir sind ein relativ kleines Team.
Ja.
Da ist man in vielen Bereichen gefordert und macht auch Spaß.
Wie sieht euer Team aus? Wie viel seid ihr im Moment und wie hat sich das entwickelt?
Ja, wie hat sich das entwickelt? Also wie schon gesagt, als Einzelunternehmung von Jens Klein, der da angefangen hat, die ersten Tonnen zu importieren, irgendwann gemerkt hat, okay, als Einzelkämpfer komme ich hier nicht weiter, die Genossenschaft gegründet hat und dann, ich weiß nicht, wann Anna, also meine Vorgängerin, mit ins Team kam. Also es hat sich dann so langsam entwickelt, meistens auf so, also nicht gleich volle Stellen, also auch ich bin nicht mit 40 Stunden angestellt, sondern mit weniger. Und so ist halt eher das Ansinnen, ein größeres Team zu haben, um auch in Austausch zu kommen und nicht jetzt mit zwei Personen voll zu arbeiten, sondern eher mit, ich glaube, 6 Leute insgesamt auf 2,5 Stellen, so ungefähr sind wir. Und dann ergänzt sich das ganz gut.
Es gibt ja Kaffee en masse, es gibt Kaffee überall. Man kann Kaffee in jedem Supermarkt kaufen mit verschiedensten Marken oder verschiedenste Marken von Kaffee zu sehr erschwinglichen Preisen. Wofür brauchst du Café Cavallo noch?
Das ist eine gute Frage.
Ja. Beziehungsweise damit verbunden, was ist eure Motivation, bei Café Cavallo zu arbeiten?
Also meine Motivation ist die, dass ich festgestellt habe, ich musste dafür 39 Jahre alt werden, dass ich in meinem vorherigen Leben zwar auch immer geschaut habe, okay, wo kommt das her, was ich konsumiere? Also ist das Bio, ist das fair? Dann war es das aber auch. So, und inhaltlich sich mit Themen zu beschäftigen, jetzt gerade bei uns, was den Kaffee angeht, mitzubekommen, wie man den ProduzentInnen die Möglichkeit geben kann, eigentlich auf Augenhöhe zu agieren, ist einfach eine richtig tolle Erfahrung, die ich gerade mache. Also für mich ist das halt total flashig, bei der Hauptversammlung mitzukriegen, dass ich dann Nicaragua mit zuschaltet per Zoom-Call und die einfach Stimmrecht haben, was normal sein sollte. Das fühlt sich einfach richtig gut an, ein Produkt zu verkaufen und zu wissen, das, was da dahinter steckt, ist halt nicht, okay, wir machen geiles Marketing und machen Fat Cash, sondern es geht halt wirklich darum, die Bauern und Bäuerinnen vor Ort zu stärken und jedem, der in irgendeiner Form partizipiert bei uns, einfach ein faires Auskommen zu gewährleisten. Und das fühlt sich für mich super gut an.
Ja, geht mir auch so. Also genau. Ich habe ja das Glück, dass ich im Fernhandel eine bezahlte Stelle habe. Das ist leider keine Selbstverständlichkeit, auch in Deutschland. Das läuft ganz viel über Ehrenamt und so weiter. Und finde auch das, was Café Cavallo macht, gerade dass es eine Genossenschaft ist, dass die Bauern aus Nicaragua beziehungsweise die zwei Kooperativen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die selber auch Genossenschaftsmitglied bei uns hier in Leipzig in der Genossenschaft sind, und damit das Stimmrecht mitbekommen und der enge Austausch auch gerade mit den zwei Kooperativen, finde ich sehr, sehr interessant und natürlich auch meine Motivation ist, den Fernhandel an sich weiter nach vorne zu bringen und auch in neue Bereiche und zu bringen und den halt weiter mitzugestalten.
Was läuft denn schief im Kaffeegeschäft?
Wenn ich starten darf, für mich ist es ein System, also wenn man jetzt wirklich nur den Kaffee betrachtet, ist es einfach ein ausbeuterisches System für, in dem Fall ja wahrscheinlich eher gegen den Bauern oder gegen die Bäuerin, weil wenn du 250 Gramm für 2-3 Euro kaufen kannst im Supermarkt, dann bleibt für den Bauern oder die Bäuerin einfach nichts hängen. So, und dann wird es schwierig mit Essen auf dem Tisch und wenn du das dann weiterspinnst, wie sollen die sich in irgendeiner Form weiterentwickeln können? Dass du ein richtiges Steinhaus hast, dass du eine richtige Küche hast, also so Dinge, die für uns irgendwie völlig normal sind, und das kriegst du halt im konventionellen Handel, kriegst du das mit Kaffee einfach nicht hin. So. Und selbst wenn da fair draufsteht, bedeutet das nicht automatisch, dass das Geld, was dann dort bei den Bauern oder Bäuerinnen ankommt, so viel ist, dass es halt wirklich zum Leben reicht. Und die Erfahrungen, die ich jetzt hier bei Café Schiavallo im letzten halben Jahr machen durfte, sind halt einfach, dass Bauern sich melden und sagen so, ey geil, wir können uns weiterentwickeln, wir können jetzt irgendwie einen Imbissstand aufmachen, wir können unser Haus erweitern etc. Und das live und in Farbe mitzubekommen, ist halt einfach krass, schön.
Also was läuft schief im Kaffeegeschäft? Ich glaube, das ist nicht nur im Kaffeegeschäft so, sondern wir haben uns in den letzten Jahrzehnten eine Handelspraktik geschaffen, gerade seit den 90ern, die immer mehr auf Gewinnmaximierung basiert und nicht auf Gewinnmaximierung bei den primären Quellen, also sozusagen bei den Rohstoffen, was ja der Rohkaffee dann am Ende auch ist, sondern eine Gewinnmaximierung am Ende der Handelskette, also bei den hier in Europa sitzenden Unternehmen, die ja versuchen oder auch unter Druck stehen, Gewinn zu machen und haben dabei schon viel, viel länger den Handel auf Augenhöhe aus dem Blick verloren und den Bauern und die Handelskette an sich. Und das ist auch das, was im Kaffeegeschäft halt schiefläuft, dass halt die Unternehmen hier nicht wissen, von wem sie den Kaffee einkaufen. Also es gibt ein paar wenige Zwischenhändler oder Großhändler, die den Kaffee dann von Lateinamerika oder aus anderen Ländern nach Europa importieren oder von dort exportieren. Die kaufen von ganz, ganz vielen Kleinbauern auf und verkaufen das dann hier wieder an ein paar wenigere Unternehmen und da ist halt einfach ein Engpass in der Kette. Die Kette ist zum Teil zu klein oder hat zu viele Glieder, die dann dran irgendwie noch was mitverdienen wollen, weil jedes Unternehmen, was da halt noch mit dazwischen hängt, will natürlich ein Stückchen vom Kuchen abhaben, was natürlich auch vollkommen in Ordnung ist, bis zu einem gewissen Punkt, um die Mitarbeiter halt bezahlen zu können. Wo es problematisch wird, ist es dort, wo es halt nur um Gewinnabschöpfung geht. Und was wir bei Café Schiavallo oder im Fernhandel generell machen, ist halt zu versuchen, die Handelsbeziehung so direkt wie möglich zu machen, die Leute dahinter auch kennenzulernen, zu gucken, dass alle entlang der Handelskette ein vernünftiges Einkommen und Auskommen haben. Und damit beschäftigt sich ja der faire Handel schon seit 50 Jahren. Wir haben ja voriges Jahr, glaube ich, so oder vor 2 Jahren das 50-jährige Jubiläum der ersten Fairhandelsbewegung gefeiert und dieses Jahr das 50-jährige Jubiläum des ersten Weltladens in Deutschland. Und da ist in der Zeit schon ganz viel passiert, aber es ist halt noch ganz viel Luft nach oben auch. Und das ist halt das, was wir auch mit Café Schiavallo machen wollen, weiter den Fernhandel nach vorne bringen, den Bauern noch mehr in den Fokus rücken und dass halt alle Menschen entlang der ganzen Kette ein vernünftiges Einkommen haben müssen. Mhm.
Ich habe in Vorbereitung auf die Sendung mal den Weltmarktpreis von Kaffee nachgeschaut, ist ungefähr 1,80 Euro, ihr werbt auf eurer Website. Damit, dass ihr ca. 3,40 Euro zahlt für 500 Gramm Rohkaffee. Ihr seid eine Genossenschaft und vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was ist eine Genossenschaft? Und ihr habt jetzt schon viele Aspekte eigentlich auch schon genannt. Also ihr arbeitet mit Kooperativen aus Nicaragua zusammen, Bei euch fallen Zwischenhändler weg. Es gibt ein, ihr habt gesprochen von einer Zusammenarbeit mit den Bauern auf Augenhöhe. Du hast gerade schon von Zuschalten oder Zoom-Schalten aus mit Leuten, Bauern aus Nicaragua gesprochen. Warum seid ihr eine Genossenschaft und was ist so das, was euch ausmacht als Café Chavallo?
Ja, warum sind wir eine Genossenschaft? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass Jens sich damals für eine Genossenschaft entschieden hat, weil es halt eine Möglichkeit ist, viele Leute an dem Unternehmen partizipieren zu lassen und auch eine Möglichkeit ist, das Risiko zu streuen. Also damals, als er die Entscheidung getroffen hat, denke ich mal, zumindest würde mir das auch so gehen, dass es darum ging, ja das Risiko von seinen alleinigen Schultern auf mehrere Schultern zu verteilen und auch die Lasten ein bisschen zu verteilen. Und eine Genossenschaft.
Naja, du hast halt eine Satzung und die bestimmen ja alle GenossenschaftsmitgliederInnen. Nee, Mitglieder. Ich glaube, dass wenn du jetzt ein Einzelunternehmen hast oder eine GmbH hast, ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, die Bauern und Bäuerinnen vor Ort einfach so mit ins Boot zu holen, wie du das durch eine Genossenschaft kannst. Für mich erscheint das total logisch, dass es eine Genossenschaft ist. Ich habe mir die Frage allerdings so in dem halben Jahr auch noch nicht gestellt, warum jetzt eine Genossenschaft? Kann mir, wie gesagt, vorstellen, dass das einfach an den Regularien liegt, die eine Genossenschaft mit sich bringt. Und ich glaube auch, dass die Bauern und Bäuerinnen in der deutschen, also Mitglieder in der deutschen Genossenschaft sind wir schon auch nochmal richtig in dem Fall, was total Besonderes, weil selbst im fairen Handel hast du das nicht, dass die Produzenten irgendwie ihre Macht in Anführungsstrichen abgeben und nur allein der Punkt ist, finde ich, schon einfach ein Punkt, wo ich sage, da hebst du dich extrem ab vom Rest und da reden wir jetzt mal nur über den fairen Handel. Und das macht das Ganze besonders, dass du einfach einen direkten Kontakt hast, dass du direkt weißt, was geht bei den Bauern oder bei den Bäuerinnen ab. Wenn wir jetzt neue Designs gestalten, dann gibt es da Rückfragen, so ey, was haltet ihr davon, wie findet ihr das? So, ich glaube nicht oder ich kann mir es nicht vorstellen, dass es viele Unternehmen oder Firmen innerhalb Deutschlands gibt, die so eine Struktur überhaupt haben. Das bin ich, glaube ich, ein bisschen abgeschwiffen.
Genau, alles gut. Also Genossenschaft, du hast ja gefragt, was das Besondere einer Genossenschaft ist. Ich glaube, das Besondere ist, dass es halt wirklich die man einen Anteil am Unternehmen hat, die Anteile jetzt nicht zwingend irgendwie mit riesigen Geldmengen verbunden sind. Also es kann sich im Prinzip jeder in einer gewissen Weise auch den Anteil leisten, einen Anteil zu zeichnen und das Hauptaugenmerk oder das warum es, glaube ich, auch eine Genossenschaft geworden ist, ist, dass jeder, egal wie viel Anteile er hat, das gleiche Stimmrecht hat. Also es geht nicht danach, wie viel Prozent der Firma gehört mir und danach ist die Gewichtung meiner Stimme. Es gibt da ein paar kleine Abstufungen, dass man ab einer gewissen Stimmanzahl dann noch eine zweite Stimme bekommt, aber das ist auch das Einzige, was das Genossenschaftsrecht hergibt. Ich glaube, bis zu 3 Stimmen darf man dann pro Person haben maximal, aber auch das ist ja im Verhältnis zu, wir sind gerade, ich glaube so zwischen 70 und 80 Genossen, ist das ja schon ein kleiner Anteil, als wenn ich jetzt irgendwie 50% an Geld in das Unternehmen reingegeben habe, dann habe ich halt auch einfach die Hälfte des Mitbestimmungsrechts. Und ich glaube auch, das ist das Besondere in der Genossenschaft. Und dadurch hat halt die Stimme der Kooperativen, die Mitglied sind, die haben das gleiche Stimmrecht wie jeder andere Genosse und das ist halt das Schöne an der Geschichte.
Jetzt hast du eben schon mal so ein bisschen den Weg des Kaffees vielleicht von Großhändlern oder wie ein Kaffee in den Supermarkt kommt skizziert. Wie ist denn der Weg eures Kaffees? Könnt ihr das mal nachzeichnen? Beziehungsweise wie kommt der Kaffee zu mir?
Auf unterschiedlichen Wegen. Sorry. Auf unterschiedlichen Wegen. Also es gibt den konventionellen Weg mit dem Containerschiff, leider Gottes. Aber es gibt natürlich auch das Besondere, den Segelkaffee. Und der kommt tatsächlich mit einem über 100 Jahre alten Frachtsegler, der aufgearbeitet wurde und wieder fit gemacht wurde, tatsächlich dann aus Südamerika zu uns. Braucht natürlich ein Stück weit länger, schmeckt dadurch natürlich wesentlich besser. Genau, also diese zwei Transportwege hast du. Du hast einmal den konventionellen Weg und einmal den Weg mit dem Segelschiff.
Genau. Ja, wenn man das jetzt noch ein bisschen ins Detail gehen möchte, also dann ist es einfach so, dass wir sagen, wie viele Tonnen Kaffee wir uns dieses Jahr, ich sag mal, leisten können, weil wollen ist natürlich immer mehr, aber es hat natürlich auch damit zu tun, was können wir absetzen in dem prognostizierten Zeitraum. Und dann, macht Jens mit den Kooperativen die Verträge. Dort stehen drin, wie viele Tonnen wir abnehmen. Und dann wird das entweder in Container gepackt, beziehungsweise wird eigentlich nicht immer in Container gepackt und geht dann erstmal von Nicaragua meistens nach Costa Rica oder Honduras, je nachdem, von wo aus jetzt das Schiff dann abfährt. Und geht dann dort aufs Containerschiff drauf oder der Container wird aufgemacht und halt auf den Segelfrachter verladen, weil dort passen keine Container drauf. Das ist ein Stückgutschiff, dort werden wirklich die 69 Kilo Säcke noch per Hand draufgeworfen. Ja, dann geht es erstmal über den Atlantik wieder zu uns rüber und ja, die Aventur kommt meistens, also so heißt das Segelfrachtschiff, genau, kommt meistens in Hamburg an, dann wird das dort entladen.
Richtiges Event auch,
richtiges
ich,
Event
ne?
auch, ja, genau.
Die Entladung.
Der Container kommt dann immer ganz drauf an, wo das Schiff dann ankommt. Also manchmal wird er noch irgendwie in den Niederlanden nochmal umgeladen auf ein anderes Schiff, was ihn dann nach Hamburg bringt. Der meiste Kaffee geht in Hamburg dann erstmal ins Zolllager. Dort wird er verzollt, bleibt zum Teil auch dort liegen und geht dann für die Sachen, die wir in Leipzig rösten, zu uns hier nach Leipzig. Und wir haben ein paar Sachen, wo wir mit einer Lohnrösterei zusammenarbeiten, weil die halt einfach ganz andere Kapazitäten hat als das, was wir hier rösten. Und dann geht es zu dem Lohnröster, wird dann geröstet, verpackt, kommt dann zu uns, wenn es zum Lohnröster kommt oder wenn der Kaffee zu uns hier nach Leipzig kommt, geht er dann in die Rösterei. Von dort geht der geröstete Kaffee zum christlichen Sozialwerk an der Prager Straße hier in Leipzig. Mit denen arbeiten wir schon lange zusammen, die packen den dann für uns ab und dann geht er ins Lager. Ja, und von dort aus zum Kunden, je nachdem, ob noch über ein Einzelhandelsunternehmen oder direkt, genau.
Wenn du sprichst von Lohnrösterei, was meinst du, einmal eine größere Rösterei?
Genau, also das ist eine Rösterei, die schon seit vielen Jahrzehnten auch im Fernhandel tätig sind, wo verschiedene Fernhandelsakteure auch rösten lassen. Und die haben große Röster, die sie sich mal angeschafft haben, mit denen sie die gleichen oder fast die gleichen Profile fahren können, wie man mit einem kleinen Trommelröster, wie wir ihn hier in Leipzig haben, machen kann. Also man schmeckt da ganz, ganz minimale Unterschiede und die packen dort einfach in eine Trommel das rein, was wir hier am Tag machen. Mhm. Und das sind so für überregionale Sachen, die lassen wir dann dort machen.
Jetzt habt ihr gesagt, es gibt Kaffee, der kommt auf konventionellem Wege, auf Containerschiffen hierhin, dann die Aventur, die als Segelfrachtschiff ja, den Kaffee bringt nach Hamburg. Wie entscheidet sich denn bei euch, wie viel Kaffee wo landet, also wo verkauft wird?
Ja, also das entscheidet tatsächlich der Kunde zu einem sehr großen Teil. Klar machen wir bestimmte Prognosen, wie viel Rohkaffee wir überhaupt einkaufen, was wir versuchen, so gut es geht, irgendwie einzuschätzen, was wir im nächsten Jahr verkaufen können, wie die Lage ist, wie kauffreudig auch die Kunden sind. Das klappt mal besser, mal schlechter. Hat einfach auch den Hintergrund, dass durch Rohkaffee natürlich auch immer Kapital gebunden wird, was an anderer Stelle dann vielleicht wieder gerade in dem Moment besser gebraucht werden könnte. Ja, und dann liegt der Rohkaffee einmal da und dann kann man den relativ, so wie der Kunde ihn abruft, auch rösten. Also so fast 4 Wochen ungefähr braucht man, wenn vom Rohkaffee, der hier nach Leipzig kommt, bis er dann fertig ist.
Okay, das hieß aber, wenn jetzt, sag ich mal, die Nachfrage nach Segelkaffee, so, also man ist weit davon weg, nehme ich an, aber wenn die so hoch wäre, dass Großhändler also Interesse hätten, das in Supermärkten zu verkaufen, wäre das für euch was interessant wäre? Beziehungsweise ist das wichtig, nur der Kunde, der entscheidet, dass es da landet?
Ja, ich glaube, es wäre auch schon für uns interessant, weil wir halt da immer gerne die Mengen steigern würden und sowas bahnt sich ja auch an. Also man weiß dann ungefähr schon, wenn man das einkauft, ob der oder der jetzt eventuell dann in dem Jahr noch mit aufspringt oder dann das Produkt abnimmt. Dementsprechend kann man die Mengen anpassen. Was auf jeden Fall so ist, ist, wenn der Segelkaffee alle ist, ist er alle. Mhm. Also wenn der Rohkaffee, der gesegelt wurde, alle ist, dann haben wir keinen mehr. Dann müssen wir warten, bis das Schiff wiederkommt. Da gibt es einfach nicht so viele Schiffe. Ja, und wir werden da auch keinen anderen Kaffee irgendwie in den Segelkaffee reinpacken. Das hatten wir ja die ersten Jahre, dass es halt wirklich so war, dass die Nachfrage nach dem Segelkaffee so groß war, dass der ja 2 Monate bevor das Schiff kam, wirklich ausverkauft war. Mhm. Genau. Und wenn er alle ist, ist alle.
Jetzt verkauft ihr in kleinen Röstereien oder ihr verkauft in Weltläden zum Beispiel. Wo gibt es noch Segelkaffee zu kaufen?
Überall. Also ob das jetzt unverpackte Läden sind, ob das Bioläden sind, ob das der klassische Einzelhandel ist. Im Supermarkt, also und da auch nicht alle Ketten, aber ne, so die großen, ob das dann Rewe ist oder Kaufland, da sind wir auf jeden Fall vertreten, sind natürlich immer interessiert, das zu erweitern. Mhm. Ne? Aber du merkst halt auch, das war jetzt auch für mich komplett neu, wie schwierig die Lage auf dem Kaffeemarkt ist. Ne? Mhm. Also schon allein aufgrund der Preisgestaltung der Kaffeegeschichte wird es schwierig, wenn du dann mit Filialleitern oder mit Gebietsmanagern sprichst, die dann sagen, schönes Projekt, schöne Story hinter deinem Kaffee, aber preislich dreht sich bei uns Kaffee nur, wenn wir den, der sowieso schon günstig ist, dann noch ins Angebot setzen. So, und das macht es natürlich manchmal ein Stück weit schwieriger, aber der einfache Weg wäre ja auch langweilig. Wenn es einfach funktionieren würde. Also man merkt halt jedes Mal, wenn du dich mit Menschen unterhältst und die ein gewisses Gefühl haben für das Thema Kaffee, dass wenn, keine Ahnung, Jens einen Vortrag gehalten hat über wo kommt der Kaffee her, was ist das Besondere bei Kaffee Schawallo und du dich dann mit Menschen austauscht, alle sagen so, boah krass, das wusste ich so noch gar nicht, dass das überhaupt so geht, was mit dem Segelschiff oder ne, den unterschiedlichen Varianten, die es da bei uns gibt, merke ich, dass, wie sagt man denn, das Gefühl oder das Bewusstsein erstmal geweckt werden muss, um an so einen Punkt zu kommen, dass es für Menschen einfach normal ist, über ihr Konsumverhalten nachzudenken und auch darüber nachzudenken, was gebe ich denn aus für so einen Kaffee.
Jetzt hast du gerade von Lückenschließen am Anfang gesprochen. Was kannst du das nochmal erklären, was du genau damit meinst?
Ja, also es gibt ja, also die Kooperative oder die Kooperativen haben halt eine gewisse Kaffeemenge, die die Bauern pro Jahr produzieren. Und die beiden Kooperativen, mit denen wir zusammenarbeiten, die arbeiten auch mit anderen Verhandelsakteuren überall in der Welt zusammen, also mit Vereinigten Staaten. Die Kooperativen, mit denen wir zusammenarbeiten, die arbeiten auch mit anderen Verhandelsakteuren zusammen, sind auch schon ganz lange im Fernhandel mit dabei und verkaufen halt oder kaufen den Bauern den Kaffee zu einem fairen Preis oder zu einem faireren Preis ab und schaffen damit halt die Möglichkeit, dass die Lebensbedingungen besser werden oder haben auch Fonds oder andere Unterstützungsmöglichkeiten für die Bauern und haben dann allerdings die Herausforderung, den ganzen Kaffee auch zu dem Preis zu verkaufen, wo sie den Bauern das abgekauft haben. Und müssen dann zum Teil, wenn sie halt mit den Partnern, mit denen sie schon lange zusammenarbeiten, wenn sie den Kaffee dort nicht komplett losbekommen, halt an die Großhändler, die Zwischenhändler zu verkaufen, haben dort natürlich schon eine wesentlich bessere Verhandlungsposition. Sie wissen, was ihr Kaffee wert ist, sie haben eine bessere Qualität, einfach durch die Aufbereitungsanlagen, die sie in den letzten Jahrzehnten auch geschaffen haben, und kriegen dort aber trotzdem in geringeren Preis, als wenn sie jetzt zum Beispiel an uns verkaufen. Und diese Lücke wollen wir halt so gut es geht irgendwie schließen, dass halt der ganze Kaffee, der fair produziert wird, der bio produziert wird, auch halt die Wertschätzung erfährt oder den Wert bekommt, den er hat.
Jetzt ist ja ein Kaffeebau oder ist ja eine Landwirtschaft auch so, dass Bauern darauf angewiesen sind oder wie viel wird mir denn abgenommen oder ich bin auch in einer gewissen Unsicherheit. Bei euch gibt's, glaube ich, auch eine Art die Möglichkeit für den Bauern zu planen. Also ich meine, das ist ja der Ansatz von, sag ich mal, Crowdfarming, den einfach eine Garantie zu geben, so viel wird abgenommen und ich kann mich darauf verlassen. Aber die Kooperativen haben, ihr nehmt das zu einem sehr guten Preis ab. Gleichzeitig müssen sie aber auch an Leute verkaufen, die ihnen einen schlechteren Preis zahlen. Das sind die gleichen Kooperativen. Also die arbeiten ja dann nicht nur mit Leuten, die Fairtrade. Okay.
Also sie würden natürlich gerne nur mit Leuten arbeiten, die Fairtrade abnehmen, aber auch da ist natürlich die Menge, die man absetzen kann, begrenzt und wir versuchen, also ich glaube, da spreche ich für alle Fairhandelsakteure, wir versuchen so gut es geht irgendwie da so viel Ware wie möglich abzunehmen und so viel Ware wie möglich unter die Leute zu bekommen. Der limitierende Faktor ist immer die finanziellen Mittel, die man hat und das, ja, wegen versuchen wir halt langsam zu wachsen und diese Lücke irgendwie zu...
Jetzt hast du gerade gesagt, wenn du mit Leuten sprichst, gibt es eine sehr wertschätzende Rückmeldung, also auch ein großes Interesse im Sinne von eigentlich... Würde ich mal gern mehr darüber wissen oder wie funktioniert das eigentlich?
Ja.
Ist das eher in die Richtung, cool, aber ganz ehrlich, ich habe auch noch andere Sachen, die mir wichtig sind und ich kann nicht mein ganzes Geld zum Beispiel für Kaffee ausgeben.
Gibt es natürlich auch. Es gibt klar die Leute, die sagen, boah, das ist mir zu preisintensiv. Aber in dem letzten halben Jahr habe ich so viele Gespräche geführt, dass der Anteil der Leute, die sagen, geil, finde ich gut, finde ich unterstützenswert, deutlich höher ist. Also im Face-to-Face ist es definitiv viel einfacher, unseren Kaffee zu verkaufen, als zu Rewe XY zu gehen und zu sagen so, ey, habt ihr Bock? Hm. Und dann ist immer erstmal so, uff, krasser Preis. So, weil wenn du es nur aus der kapitalistischen Sicht betrachtest, dann verstehe ich natürlich auch den Filialleiter XY. Aber das Projekt ist ja auf lange Sicht angedacht und wir ja eine Entwicklung vorantreiben wollen und von daher musst du halt viele Gespräche führen, musst du Bock haben, viele Gespräche zu führen, aber ich glaube, auf lange Sicht, das ist vielleicht auch mein naives Weltbild so ein Stück weit, aber auf lange Sicht wird sich das durchsetzen. Also nicht im Sinne von, wir werden niemals Chibo und Idushu ablösen, aber wenn wir die Arbeit, die wir machen, auf den Ebenen, auf denen wir das machen, genau, nee, glaube ich tatsächlich, dass dass eine Weiterentwicklung jetzt mal nur für die Bauern und Bäuerinnen vor Ort gewährleistet werden kann, indem wir noch mehr sprechen, indem wir in den Podcast gehen und darüber reden, indem wir die Möglichkeiten einfach nutzen, die uns gegeben sind und ich das in meinem Umfeld merke, wie die Leute Bock haben, ob das dann ist, dass du in Unverpacktladen gehst und dir dort Kaffee kaufst, ob du dir einen Kaffeebeutel im Rewe holst oder ob du dir einen Pfandeimer bei uns bestellst, was du auch machen kannst, hast du quasi keinen Verpackungsmüll mehr, oder ob du einen Kaffee aus solidarischer Landwirtschaft quasi vorfinanzierst, das war das, wo ihr jetzt gerade thematisch drin wart. Also es gibt so viele Möglichkeiten und man merkt dann, dass mit jedem Vortrag, mit jedem Gespräch, was man führt, auch der Weg in die richtige Richtung geht.
Jetzt die spannende Frage, lässt sich das auch durch Zahlen untermauern? Also ich habe gelesen, also das Bericht, aber das ist schon, glaube ich, ein, zwei Jahre her, dass der Anteil von fairen Handel am Welthandel schon steigend ist, aber lässt sich das bei euch auch aber zeigt sich das auch tatsächlich oder kann man das sehen, diese Eindrücke, die du hast jetzt im direkten Gespräch oder in so einer
Stimmung? Du hast ja eine klare Entwicklungskurve seit 2013 und die ging bis 2020 steil nach oben und dann erwischte uns, wie alle anderen auch, Corona, der Krieg in der Ukraine. Da kommen dann so viele Dinge aufeinander, dass du natürlich dann automatisch einen Knick hast in der Kurve. Es wäre komisch, es wäre nicht so. Den willst du natürlich nie haben. Also gerade wenn du irgendwie den Anspruch hast, du möchtest dich weiterentwickeln und du willst weiterhin so und so wie Tonnen dem Bauern abnehmen und dann musst du dem sagen, du, geht jetzt nicht, weil die Leute gerade ganz vorsichtig sind aufgrund diverser Umstände. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also es ist ein definitiver Trend zu erkennen. Ja. In die positive Richtung.
Ist bei euch jetzt eben, ich könnte auch Leuten Vorwürfe machen, sagen, Leute, wisst ihr was ihr trinkt? Oder dass man auch eine Haltung Menschen vorwürfen kann. Gleichzeitig hast du gesagt, ist es eigentlich ein Bedürfnis nach Aufklärung, das ihr habt. Mhm. Und wenn die Aufklärung nicht durch euch kommt, sind die Leute ja nicht allein gelassen, sondern sie sind einer Werbung oder Werbung ausgesetzt. Werbung hat einfach einen großen Einfluss auf Menschen. Gibt es noch andere Wege, wo ihr sagt, da können wir einschlagen, um auch Menschen zu erreichen oder auch Menschen vielleicht davon so ein bisschen zu lösen? Ich sag jetzt mal, ich will jetzt gar nicht speziell Werbung nennen, aber ich meine, wenn du einkaufen gehst, wird dir immer das Günstigste angeboten und kauf das schnell und kauf es noch günstiger. Im großen Pack ist es noch günstiger. Und in diesem Rennen kann man ja auch schnell ins Hintertreffen so geraten. Also ihr seid ja auch vielem ausgesetzt.
Absolut. Das ist eine schwierige Kiste. Also als ich angefangen habe, wurde Instagram einfach aufgrund des Zeitmangels zum Beispiel sehr stiefmütterlich behandelt. So, und ich versuche da einfach eine gewisse Regelmäßigkeit reinzukriegen, weil ich weiß, dass wenn du Social Media Kanal regelmäßig bespielst, dann tauchst du eher irgendwo auf, wirst du eher irgendwo vorgeschlagen. Also so diese Mechanismen dessen, was man irgendwie gelernt hat oder was man in der freien Marktwirtschaft quasi anwenden kann, wenden wir an und sind aber auch offen für Neues, also ne, wie jetzt in einem Podcast zu sitzen, probieren uns ganz, ganz viel aus mit Eventabenden in einem Café oder in einer Volkshochschule. Ich glaube, es funktioniert nur über den eigenen Antrieb, dass du immer wieder sagst, so, ey, lass das mal probieren. Ich komme aus dem Hardcore-Kapitalismus, würde ich sagen. Also bei uns war es früher Standard, einfach Geld auszugeben, um Werbung zu schalten. Und da ist dann, ne, auch so eine moralische Frage, wie möchtest du selber auftreten nach außen? Möchtest du sagen, ey, wir sind irgendwie total cool, weil wir das mit dem Segelschiff machen? Oder möchtest du eher Understatement fahren? Das ist halt eine schwierige Debatte, wo ich mit Jens auch oder auch mit Johannes immer wieder im Austausch bin. Auf der einen Seite willst und musst du verkaufen und auf der anderen Seite willst du dich aber auch nicht prostituieren, wie das alle anderen machen. Und da einen gesunden Mittelweg zu finden, ist gar nicht so einfach, würde ich sagen.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich finde es total interessant, so dieses ganze Themengebiet Werbung, Marketing und so weiter, bilde mich da auch gerade weiter und versuche halt diese ganzen richtig kapitalistischen Strukturen irgendwie zu verstehen, um das, was ich mit meinem Gewissen vertreten kann, irgendwie rauszuholen, um auch zu verstehen, warum Leute so handeln, wie sie handeln, auch andere Firmen und so weiter. Und finde aber, dass oder denke, dass wir mit diesem kapitalistischen System auf Dauer nicht großartig weiterkommen. Und das ist ja auch das große Problem des Fernhandels, dass wir eigentlich im Herzen alle nicht diese kapitalistische Schiene fahren wollen, aber halt genau in diesem System agieren müssen und uns mit Leuten, Mitbewerbern, Konkurrenten im konventionellen Handel beschäftigen müssen, die halt das aus dem FF beherrschen. Und genau, deswegen finde ich das immer eine sehr interessante Blickweise von dir, auch weil du das halt zum Teil schon mal so miterlebt hast, weil uns das zum Teil fehlt, so in den klassischen Verhandelsstrukturen da wirklich mal Leute zu haben, die das kennen, was da draußen passiert und wissen, mit welchen Waffen dort gekämpft wird und vielleicht seine eigenen Strategien daran anzupassen.
Jetzt ist ja ein Weg das Gespräch mit dem Individuum, also mit dem Gegenüber und dem zu einfach den einzuladen und dem zu sagen, probier mal aus, so wie ihr ausprobiert. Ich sag mal, in ganz vielen anderen Debatten gibt es ja auch in der Politik immer das an den Einzelnen appellieren, ne? Spart Energie, spart oder heizt weniger zum Beispiel, aber es gibt ja gleichzeitig auch die Möglichkeit, Strukturen zu verändern. Und bei euch, also ich war im letzten Sommer in Dänemark und auf der Fähre gab es fair gehandelten Kaffee und ich war sehr erstaunt und bin Bahn gefahren und habe gedacht, und es gibt da immer noch, glaube ich, es ist kein fair gehandelter Kaffee in der Deutschen Bahn, die Kaffee anbietet. Wie kommt man dahin? Also was sind da Wege dahin, dass man das salonfähig macht? Oder was ist vielleicht auch, gibt es in anderen Ländern für Strukturen, die solche Sachen begünstigen, die wir in Deutschland nicht haben oder die das auch vielleicht behindern? Ich meine, man könnte über vieles reden, ne? Über Kapselkaffee in irgendwelchen großen Firmen, wo es immer typischen Kaffee gibt, genau, wo ja gar nicht die Möglichkeit eigentlich besteht, da wird Kaffee in so großen Mengen konsumiert, dass man gar nicht darüber reden kann. Wir reden jetzt über Preise von zwischen 30 und 40 Euro pro Kilo bei euch, ne? Zwischen, oder habe ich falsch gesagt? Ungefähr 40, ne? Und knapp.
Na, 40 zahlt ja, beim Segelkaffee.
Beim Segelkaffee genau, 40 genau. Und sonst ungefähr 7, 8 Euro pro 250 ja, Gramm. Genau. Genau. Und das ist ja einfach wesentlich günstiger in Einzelhandelsfilialen zu kaufen ist. Wie kommt man dahin, also diesen Weg zu auch Strukturen zu erreichen, skalierbar sind oder einen großen Effekt haben könnten?
Gute Frage. Auch da sind wir dran. Ob das dann Firmen sind, die, keine Ahnung, 100, 200, 1000, 2000 Mitarbeiter haben, wie du schon sagst, die trinken ja auch Kaffee und je nach Firma ist es natürlich unterschiedlich, stellt die Firma das so, damit sich die Truppenmoral hochhalten lässt. Oder wie ist es mit der Deutschen Bahn? Also Deutsche Bahn habe ich tatsächlich jetzt noch nicht angefragt. Sollte ich jetzt vielleicht mal tun. Aber
ich will jetzt gar nichts Falsches sagen. Ich habe den Eindruck, es war kein fair irgendwie Kaffee. Und der Preis, ich denke, da können wir fast einen fair gehandelten Kaffee für knapp 4 Euro. Aber gut. Ja.
Also ich weiß, dass die Deutsche Bahn vor ein paar Jahren fairen Kaffee eingeführt hat von einem großen deutschen Kaffeeunternehmen, die nicht nur fair gehandelten Kaffee machen, sondern die auch vorher schon bei denen mit dabei waren. Allerdings, jetzt kommt die Ausnahmeregelung, habe ich auch gesehen, dass sie auf Neufahrzeugen, die haben bestimmte Fahrzeuge eingeführt, auf bestimmten Linien, wo kein klassisches Bordrestaurant drin ist, wo irgendwie so Kaffeepulver mit heißem Wasser aufgegossen wird. Und das ist kein fairer Kaffee.
IC, wahrscheinlich.
Genau,
war ich IC. In so einem. Genau, deswegen genau, gut, dass das du differenzierst. nochmal. Ja. Kein Deutsche Bahn-Bashing.
Also, falls jemand bei der Deutschen Bahn zuhört, wir wären bereit, sofort Kaffee zu liefern. Für alle Züge. Natürlich auch jedes andere Eisenbahnverkehrsunternehmen. Ich bin da offen.
Grundsätzlich kommst du, glaube ich, nur rein, indem du nervst. Mhm. Also du brauchst halt irgendwann den Mann oder die Frau am Hörer oder am E-Mail-Postfach, der halt A, zuständig ist und B, auch eine Entscheidungsgewalt in irgendeiner Form hat.
Ja.
Und da malen die Mühlen tatsächlich langsam. Aber das ist natürlich auch, ne, wenn du jetzt davon ausgehst, du hast irgendwie eine komplette Abteilung, die sich darum kümmert. So, dann kannst du ja ganz anders Attacke machen als bei uns, wo quasi Johannes und ich für den Vertrieb roundabout zuständig sind. Und der Tag hat ja nur 24 Stunden. Das ist tatsächlich ein Thema, das mich ein Stück weit nervt, weil ich sehr ungeduldiger Mensch bin. Und hätte dann natürlich schon viel früher in irgendeiner Form den Big Player, nenne es jetzt Deutsche Bahn oder Firma XY, ins Boot geholt. Aber in der Ruhe liegt die Kraft. Also man muss sich dann selber, glaube ich, auch wieder runterfahren und sagen so, ey, die Dinge sind jetzt, wie sie sind. In unserem kleinen Team können wir gucken, dass wir so effektiv und so optimal wie möglich agieren und reflektieren da auch ganz viel an unseren eigenen Arbeitsweisen, reflektieren das miteinander und krempeln auch alles gern mal auf links, um einfach Dinge zu optimieren und dann wird es gut.
Jetzt würde ich gerne nochmal mit euch auf Konsum kommen. Wir haben jetzt gerade ein bisschen auch über Einzelpersonen und Werbung gesprochen. Mhm. Jetzt haben wir das Problem ja, dass Kaffeeproduzenten nicht in der Nachbarschaft wohnen. Die kennt man vielleicht nicht und sind weit weg. Deswegen ist es uns auch egal. Aber ist das für euch der einzige Grund, warum, dass wir so sagen, ignorant sind, aber dass wir sagen, uns ist es eigentlich komplett egal, wie Dinge hergestellt werden? Und wir konsumieren sie trotzdem in solchen Maßen. Also ich glaube, auch international sind wir sehr Kaffee, also sind wir in der Spitze, glaube ich, ne, was Kaffeekonsum betrifft. also da auch kein Gefühl für zu haben oder zumindest noch nicht breit gesellschaftlich entwickeltes Gefühl, ist vielleicht nicht so cool. Das, ist das nur dieses, ist es weit weg und deswegen interessiert es uns nicht? Oder was sind sonst
der Punkt? Ich glaube, das ist tatsächlich bubbleabhängig. Also wo bewegst du dich? In deinem Umfeld würde ich jetzt, dadurch, dass du sowieso schon lange dich mit dem fairen Handel beschäftigst, ist es in deiner Lebensrealität und in der Realität der Menschen, die mit in deiner Bubble sich bewegen, wahrscheinlich schon viel länger normal darüber nachzudenken. Und in meiner Bubble ist es vielleicht teilweise so, aber teilweise haben sich auch Menschen noch nie Gedanken über ihr Konsumverhalten gemacht. Also das merke ich ja an den Gesprächen oder an den Abenden, die wir, also an den Infoabenden, die wir dann gestalten, dass die Menschen dann sagen, boah, krass, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Und ich, ja, das ist, glaube ich, eine Mischung aus Ignoranz und du wirst ja auch so beschallt von medial jeden ja. Tag, dass du natürlich auch nur einen gewissen Krafthaushalt hast für dich selber. Und dann ist halt die Frage, okay, willst du dich mit dem Thema Kaffee beschäftigen oder mit dem Thema Diskriminierung oder mit ganz anderen Themen? Und von daher können wir jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, die Gesamtgesellschaft ist ignorant da.
Das wollte ich jetzt gar nicht sagen.
Was das Thema angeht, aber grundsätzlich denke ich das nicht. Man muss manchmal die Menschen einfach darauf stupsen. Also mir ging es ja genauso. Ich bin ja selber nicht Kaffeetrinker und habe mich natürlich nie mit Kaffee auseinandergesetzt. So, und das jetzt zu tun, zeigt mir einfach, ja, wie wichtig die Arbeit ist, die wir machen oder die Jens da einfach schon seit über 10 Jahren macht. Und nur über den Willen zu kommunizieren, kriegst du Menschen aufgeklärt, kriegst du Menschen davon überzeugt, dass es halt auch einen anderen Weg gibt, als den sie vielleicht bisher gegangen sind.
Ja. Ja, also ich glaube, die mediale Überflutung kam da schon ist schon kurz angesprochen worden. Ich glaube einfach, wir haben so viele Baustellen gerade weltweit, also die täglich auf uns einprasseln. Also sei es Kriege, Hungersnöte, Klimawandel, ungerechte Löhne, und das sind ja Sachen, oder es gibt ja noch Sachen, die sind viel näher bei uns dran, also wie werden die Bauern hier bezahlt und so weiter. Und auch da sind ja schalten ja viele, sage ich mal, ab, vielleicht auch aus Selbstschutz, weil sie einfach sagen, ich kann mich damit nicht beschäftigen. Vielleicht haben sie andere Lebensrealitäten, wo sie einfach mit anderen Dingen beschäftigt sind. Und deswegen fällt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle halt hinten runter, da über faire Preise für Lebensmittel nachzudenken, sei es, ob ich jetzt nicht die Geldmittel zur Verfügung habe oder ob ich ja einfach den Kopf nicht dafür habe, mich damit zu beschäftigen. Und deswegen finde ich es halt so wichtig, dass es den Fernhandel gibt und dass diese Bewegung nicht nur jeden Einzelnen anspricht, sondern auch in den letzten 50 Jahren halt die Politik immer wieder angesprochen hat. Und wir jetzt an dem Punkt sind, wo es das erste Lieferkettengesetz gibt, was es in Deutschland je gab. Natürlich lässt sich drüber streiten, ob das ausreichend ist, ob das weitreichend genug geht. Aber es gibt erstmal eins. Und die Politik hat drüber nachgedacht und man hat sich entschieden, oder man ist dazu gedrängt worden oder dazu geführt worden, sich dazu zu entscheiden, wirklich zu sagen, okay, wir müssen gucken, dass es nicht nur auf freiwilliger Basis, so wie wir das immer wieder gemacht haben, freiwillige Selbstverpflichtung und sowas, funktioniert, sondern dass es halt wirklich mal in dem Gesetz drin steht. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft der Weg sein, dass man halt sowas auch zusätzlich braucht. Natürlich brauchst du die Gesellschaft und die Menge, die vorgeht, die sagt, okay, mir ist das wichtig. Ich denke in die Richtung, ich konsumiere, ich helfe dabei, Unternehmen, die da Einfluss haben können, groß zu machen. Sei es jetzt entweder, indem ich mich in dem Unternehmen engagiere oder ob ich die Produkte kaufe oder sowas. Aber es braucht auch immer die andere Seite, wo man versucht, gesamtgesellschaftlich irgendwie ja Einfluss zu nehmen.
Eine Kontrollinstanz.
Wie sieht das aus? Oder wie würdest du dir das wünschen?
Dass es Firmen gibt, bleiben wir jetzt beim Kaffee, die systematisch Menschen ausbeuten können und dann trotzdem auf ihrem Produkt fair, bio, was auch immer schreiben dürfen, das darf es in meiner Wahrnehmung oder in meiner Welt darf es sowas nicht geben. Mhm. Aber das kannst du jetzt übertragen auf die Herstellung von Klamotten.
Voll.
Das kannst du auf so viele Bereiche ausweiten.
Ja, 2 Zertifikate.
Genau.
Ja.
So. Yeah. Von daher, wie das jetzt genau inhaltlich aussehen muss, bin ich jetzt, glaube ich, just im Moment überfragt. Ich weiß bloß, dass, und das ist ja das Verrückte, unser Prinzip oder unser Projekt zeigt ja, dass alle davon leben können. Also ob ich das im Vertrieb bin oder die Bäuerin oder der Bauer vor Ort. Also warum sollte das nicht in irgendeiner Form, freie Marktwirtschaft, ja, aber warum sollte das nicht irgendwie reguliert werden? So witzig, dass ich mit 39 jetzt von Regularien rede. Vor 10 Jahren hätte ich dir gesagt, hä, was, wie regulieren? So, jeder soll machen dürfen, was er will. Das sehe ich auch immer noch so, aber wenn du da, also wenn du durch dein Handeln jemanden schadest, dann ist es halt einfach nicht cool. Und dann sollte irgendeine Instanz da sein, die sagt, du, so geht das aber nicht.
Ich glaube schon, weil du gemeint hast, so gerade Firmen, dass die fair draufschreiben, aber nicht fair drin ist. Ich glaube schon, dass es da sehr strenge Regularien halt durch die, oder ich weiß, dass es da sehr strenge Regularien durch die einzelnen Zertifizierer gibt. Natürlich muss man bei jedem Siegel, was irgendwie draufsteht, dahinter gucken, okay, von wem kommt's, wer zertifiziert's und haben die 2 Unternehmen, dass der das draufdruckt und der das vergibt, ist das irgendwie, stehen die sich sehr, sehr nah oder gibt's da schon einen kritischen Austausch? Aber ansonsten sind ja die Siegel, die wir gerade haben, eigentlich die einzige Möglichkeit für den Verbraucher, der sich jetzt nicht da stundenlang einlesen will, die einzige Möglichkeit, dem Vertrauen entgegenzubringen. Und ich glaube, auch das ist so ein Punkt, dass es halt so viele verschiedene Siegel gibt. Und jeder in Schattierung, in Mühe besser ist, mal dort. Und so die Verbraucher zum Teil auch aufgeben und sagen, okay,
ja. Wir sind völlig überfordert.
Wir sind völlig überfordert, genau. Wenn ich einen Siegelkatalog habe über 30 Seiten, wo das Siegel immer mit 5 Sätzen beschrieben wird, dann ist es einfach zu viel.
Wird die Macht des Konsumenten überschätzt oder unterschätzt? Was sind eure Gedanken nach 2,5 bzw. einem halben Jahr Arbeit bei Café Cavallo?
Also ich glaube beides. Zum einen wird sich immer sehr auf die Macht des Konsumenten ausgeruht. Es wird immer gesagt, ja, der Konsument will ja nicht. Und wenn der Konsument wollte, dann würden wir ja auch. Das, glaube ich, ist falsch, weil manchmal muss man auch einfach vorausgehen und zeigen, dass es geht. Dann nimmt es der Konsument auch an. Das sieht man ja bei uns. Wir hätten auch einfach sagen können, ja, der Konsument will ja nicht.
Genau, wir müssten ja den Segelkaffee zum Beispiel gar nicht produzieren. Wir könnten auch einfach sagen, geht alles mit dem Containerschiff.
Ja.
Machen wir aber nicht.
Genau. Mhm. Und das sind ja auch so Dinge, da hat klar haben vielleicht ein paar Konsumenten drüber nachgedacht, okay, wie kommt jetzt der Kaffee von Lateinamerika hierher? Aber die Diskussion darum, dass es, dass genau dieses Stück vielleicht mal noch bearbeitet werden sollte in der Lieferkette, dass halt auch auf den Schiffen zum Teil nicht so gute Arbeitsbedingungen herrschen, diese Diskussion haben wir erst, seitdem ein paar Unternehmen gesagt haben, okay, wir wollen jetzt zeigen, dass es anders geht, wir wollen klimafreundlich transportieren und da Ware auf das Schiff draufgepackt haben und seitdem ist es halt ein Thema im fairen Handel zu gucken, dass halt auch dieser Punkt der Lieferkette noch fairer oder noch richtig fair wird. Und das ist halt sowas, das haben keine Konsumenten gefordert, sondern da sind Unternehmen losgegangen. Mhm. Und auf der anderen Seite sieht man das an, ich glaube, diversen Sachen, also sei es bei Mobilität, sei es bei bestimmten Produkten, dass der Konsument schon eine Macht hat und da das ein oder andere Unternehmen vielleicht doch dazu zwingen kann, über seine Handelsweise nachzudenken.
Das sehe ich auch so.
Jetzt frage ich euch mal konkret bei dem Kaffee Intention. Man kann zum Beispiel kaufen bei Edeka, ist ein, wir könnten mal kurz tun, ist ein Fairtrade-Siegel drauf und das heißt ökologischer Anbau, richtig?
Ja.
Kriegt man 1 Kilo für knapp 20 Euro, 18 Euro, 19 Euro. Mhm. Na klar, euer Kaffee ist Segelkaffee. Wir sind, wenn wir euren Segelkaffee nehmen, sind wir bei 39 Euro für ein Kilo. Mhm. Sind das alles wirklich nur Transportkosten? Geht es da, oder es geht um Mengen natürlich, die abgenommen werden, aber was sind diese 20 Euro, die dazwischen sind?
Ja, das liegt ja auch so ein Stück weit immer daran, vergleichst du jetzt diesen Kaffee, den du da gerade aufgerufen hast, mit einem Standardkaffee oder vergleichst du den mit einem, keine Ahnung, bei uns jetzt zum Beispiel den Honey-Kaffee, der eine ganz besondere, also auf mehreren Ebenen besonders ist, weil er von einer reinen Frauenkooperative angebaut wird, die wir supporten, die quasi das komplett selbstverwaltet machen, das eine ganz andere Kaffeeart ist, weil das Fruchtfleisch an der Bohne bleibt, dadurch kriegt der Kaffee eine gewisse Süße. Und von daher ist, glaube ich, schwierig, die Kaffees miteinander zu vergleichen.
Okay.
Was sagst du?
Ja, ich würde es trotzdem mal probieren.
Ja, mach mal.
Also, ja, genau. Man könnte ihn ja auch versuchen, jetzt nicht vielleicht sofort mit dem Segelkaffee zu vergleichen, sondern mit, ich sag mal jetzt...
Einen,
den wir auch verkaufen, der auch mit dem Containerschiff gekommen ist, den wir jetzt vielleicht nicht in der Manufakturröstung hier in Leipzig haben, sondern der bei dem Lohnröster dann halt produziert wird. 25 Euro, glaube ich.
25 Euro.
So Pi mal Daumen, jetzt kurz über den Daumen gepeilt. Das Kilo.
Mhm.
Auch, wo waren wir da jetzt?
Ja, 6-7 Euro mehr. Also 18-19 Euro.
18-19 Euro, genau. Und da ist dann der Preisunterschied auf einmal nicht mehr ganz so groß. Und da setzt sich der Preisunterschied tatsächlich daraus zusammen, dass wir gesagt haben, okay, der Fairtrade-Mindestpreis, also das ist ja ein klassisches Transfersiegel, das ist der Mindeststandard, auf den sich der ganze faire Handel beruft. Da hat, der ist mehr oder weniger, zumindest das Siegel ist, ich glaube, über 40 Jahre alt. Da ist der Grundgedanke des fairen Handels auf jeden Fall drin. Man hat gesagt, man möchte eine Untergrenze schaffen, zu dem jetzt zum Beispiel in dem Fall Kaffee gehandelt wird, wenn der Weltmarktpreis darunter sinkt. Die Untergrenze ist auch gerade nochmal angehoben worden im August, das erste Mal seit 10 Jahren. Also das heißt Fairtrade-Mindestpreis.
Also wenn man sich jetzt vorstellt, man hat, sagen wir mal, einen Weltpreis von 1,80 Euro, 1,70 Euro, dann sagt der faire Handel, es gibt immer 2,60 Euro zum Beispiel für
Also
Kilo Kaffee.
Ich glaube, der Mindestpreis, mich ganz stark in den Nesseln setzt.
Wir legen uns nicht fest.
Wir legen uns jetzt mal nicht fest.
Deutlich über den Weltmarktpreis.
Genau. Also es gibt einen Fairtrade-Mindestpreis, also der Preis ist sozusagen nach unten gedeckelt.
Das heißt, selbst wenn jetzt der Weltmarktpreis 80 Cent wäre.
Genau, wenn der Weltmarktpreis drunter sinkt, was wir ja zum Teil zwischen 2000 und 2010, 2015 auch schon mal hatten, dass da irgendwie bei 50 Cent oder sowas lag, dann ist der nach unten gedeckelt und geht halt nicht so weit runter. Und wenn der über den Fairtrade-Mindestpreis liegt, hat man halt immer eine Fairtrade-Prämie obendrauf. Das heißt, der Preis ist immer über den Weltmarktpreis. Auf die Fairtrade-Prämie kommt dann in dem Fall noch eine Bio-Prämie obendrauf. Und daraus berechnet sich dann sozusagen der Grundeinkaufspreis, den dann der Bauer bekommt. Bei uns ist es so, wir arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip, aber wir haben einen höheren Mindestpreis. Also da haben wir schon mal eine Steigerung, dass wir sagen, okay, man kann von dem Preis, von diesem weltweiten Mindestpreis, den Fairtrade vorgibt, in Nicaragua nicht leben, sondern wir haben dann halt einen anderen andere Lebenshaltungskosten als zum Beispiel in anderen Ländern und sagen auch, okay, uns ist mehr wert als in dem Fairtrade-Mindest, als bei der Fairtrade-Prämie oben drauf kommt. Also wir zahlen sozusagen nochmal eine höhere Prämie für den Bauern. Dann kommt bei uns natürlich auch die Bio-Prämie wieder oben drauf. Und eine kleine Besonderheit bei uns ist, dass wir noch eine Kooperativenprämie zahlen, weil auch die Mitarbeiter natürlich ein vernünftiges Einkommen haben sollten. Und da sind wir, soweit ich weiß, mehr oder weniger die Einzigen oder die Ersten, die gesagt haben, okay, wir schauen uns nicht nur den Bauern an, sondern auch die ganze Kooperative.
Also den Security-Mann, der die Buchhaltung macht,
genau.
die quasi nicht aktiv im Kaffeegeschäft am Start sind.
Lass mal den Segelkaffee vielleicht mal raus, aber trotzdem ist ja die ganze Information, die du zu deinem Kaffee gesagt hast, kriegt der Kunde ja nicht zwingend, wenn er den Kaffee
kauft. Da geht's nur beim Preis.
Ja, geht's nur um den Preis. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr sagen würdet, also das Fairtrade-Logo was das anbietet, oder das ist eigentlich kein fairer Preis, also das ist kein Preis, zu dem Bauern leben können. Das heißt eigentlich.
Das ist fairer als.
Es ist fairer, genau, aber als, ich würde genau sagen, es reicht nicht zum Leben eigentlich.
Ja, da,
nach euren Maßstäben.
Also es reicht tatsächlich an der einen oder anderen Stelle nicht zum Leben. Es gibt von der WFTO, das ist die Welt Fair Trade Organization, die haben ein Living Wage, heißt es für Angestellte, also ein Leben, also ein Modell entwickelt, wo man für das jeweilige Land eingibt und zwar irgendwie so und so viel kostet Miete, so und so viel kosten ja verschiedene Lebensmittel, daraus berechnet sich dann ein durchschnittliches monatliches Einkommen, was man bräuchte, um gut leben zu können, seine Miete zu bezahlen, sein Essen zu bezahlen, seine Kinder in die Schule schicken zu können, und was ich sehr besonders finde, beim Living Wage ist, auch Rücklagen bilden zu können. Das berechnet sich daraus. Spielt jetzt für uns der Living Wage an sich nicht so die große Rolle, weil wir ja keine Mitarbeiter an sich dort bei den Kaffeebauern haben, sondern da geht es eher um den Living Income. Das ist im Prinzip eine sehr, sehr ähnliche Rechnung, aber für, ich sag mal, ich glaube auf Deutsch am besten gesagt, so selbstständige Leute, also so Bauern und selbstständige Handwerker und sowas. Und da kommt halt ein sehr ähnlicher Preis raus. Und da ist tatsächlich der Fairtrade-Preis zum Teil, je nachdem, wie halt gerade der Weltmarkt ist, weil er halt schon diesen Weltmarktschwankungen ja unterlegen ist, ab und zu durchaus drunter. Also die können natürlich besser davon leben, sie können auch ein bisschen sorgenfreier davon leben, als wenn sie jetzt keinen fair oder keinen transfergesiegelten Kaffee verkaufen könnten. Aber das Ende der Fahnenstange ist es auf keinen Fall. Es ist ein guter Einstieg, ein guter Grundmaßwert, sage ich mal, aber ja.
Aber also Jens hätte, glaube ich, jetzt zu uns gesagt, dass selbst das, was wir machen, also die Bezahlung der Bauern und Bäuerinnen vor Ort, ist nicht fair. Ne? Also fair wäre es, wenn die dort vor Ort den Mindestlohn bekommen würden, den wir hier hätten. Aber dann kann sich niemand mehr den Kaffee leisten. Mhm. Also es ist halt eine verrückte Geschichte. Aber
vielleicht muss man dazu sagen, den Kaffee leisten in der Menge.
Ja, genau, das, klar. Ja. So, und da sind wir, unabhängig jetzt mal vom Preis, sind wir ja noch an ganz anderen Geschichten dran. Also ja, wo wir auch wieder, ich würde mal sagen, Vorreiter sind, was zum Beispiel eine Krankenversicherung angeht. So in den Ländern, in denen Kaffee angebaut wird. Ich weiß nicht, wie hoch die Quote ist von Menschen, die auf dem Acker stehen und harte, schwere Arbeit leisten und tatsächlich die Möglichkeit bekommen, über einen Sozialfonds krankenversichert zu sein. So, das ist halt auch ein Punkt, wir haben jetzt so viele Punkte angesprochen, die kannst du halt leider Gottes nicht alle auf so eine Kaffeepackung pressen, weil du dann als Kunde ja völlig overload bist. Aber vorhin war ja die Frage so, okay, ich sehe den preislichen Unterschied zwischen dem Kaffee, den du jetzt gerade hier online rausgesucht hast, und unserem. Ja, genau. Und inhaltlich ist da halt einfach so viel drin bei uns, dass für mich der Preis, den wir quasi veranschlagen, eigentlich zu günstig ist.
Ja.
Also beim Endkonsumenten hier in Deutschland oder in Europa.
Ja. Also wir sind uns bewusst, dass auch was wir zahlen, nicht das Ende der Fahnenstange ist. Das ist das, was unsere Möglichkeiten hergibt. Wir können bei dem Segelkaffee sehr schwer noch irgendwie was nach oben machen. Und natürlich kommen immer noch andere Kosten mit rein, die dann nicht in Nicaragua entstehen, sondern natürlich dann durch den Transport, durch die Weiterverarbeitung und so weiter. Das haben wir zum einen versucht über den klassischen Weg mit Kaffee, den wir zum Teil in Nicaragua rösten lassen, dass halt von der Wertschöpfung noch mehr dort bleibt und damit auch mehr Geld in Nicaragua bleibt. Und auf der anderen Seite haben wir uns überlegt, gibt es andere Modelle zu diesem weltmarktpreisabhängigen Bezahlstrukturen, weil auch so wie wir unseren klassischen Kaffee bezahlen, hängt er vom Weltmarktpreis ab. Und sind darüber dann auf die Idee gekommen, okay, es gibt in Deutschland solidarische Landwirtschaften, also wo verschiedene oder wo Konsumenten sich zusammenschließen und, ich sag mal runtergebrochen, einen Bauern bezahlen, der für sie das Gemüse anbaut. Haben uns das angeguckt, wie das funktioniert und überlegt, ob man das auch über den Atlantik hinbekommen würde. Jens hat dann ganz viel mit den Bauern drüber gesprochen, die dieses Prinzip bisher noch gar nicht kannten, aber das sehr interessant fanden und haben sozusagen die erste solidarische Landwirtschaft über den Atlantik hinweg gegründet und sind damit jetzt im dritten oder im vierten Jahr.
Irgendwie so.
Das genau, irgendwie Thema sowas.
Für eine neue Folge.
genau. Ja. Und haben und probieren da halt eine alternative Handelsstruktur, wo wir sagen, okay, wir haben nicht den Weltmarktpreis als Maß, sondern halt wirklich diesen Living Income als Maß, was der Bauer braucht. Also der Bauer hat, oder wir haben dann den Auftrag gegeben oder gesagt, okay, wenn wir das zusammen mit euch machen wollen, dann müsst ihr uns mal eine Rechnung geben, was braucht ihr zum Leben, also wie sind eure Betriebskosten und so weiter. Und das war natürlich eine ganz neue Situation für die Bauern, weil sie das erste Mal in ihrem Leben über Generationen kalkulieren mussten, was brauche ich überhaupt zum Kaffee anbauen? Nicht einfach, ich baue jetzt Kaffee an und gucke irgendwie, dass ich am Ende meine Kosten decken kann, wenn ich den Kaffee abgegeben habe, sondern was sind meine Kosten, was brauche ich zum Leben und was brauche ich auch nach diesem Living Income dann noch, damit es funktioniert, damit ich Rücklagen bilden kann. Und das probieren wir jetzt tatsächlich aus mit 15 Bauernfamilien, vermarkten den als Wir-Kaffee. Und da kann man dann als Konsument in Deutschland einen Ernteanteil zeichnen, so wie man das bei einer klassischen Solawi auch macht. Mhm. Und finanziert sozusagen den Kaffee vor. Also man gibt das Geld ein Jahr vorher garantiert und bekommt dann eine gewisse Abnahmemenge. Ja, und das finde ich auch ein sehr interessantes Projekt, um das halt mal zu gucken, wie das funktioniert. Und da ist tatsächlich auch die Rückmeldung aus Nicaragua sehr positiv. Also die Familien, die das jetzt mitmachen, sagen, okay, wir haben das erste Mal in irgendeiner Art und Weise eine Planbarkeit. Wir können Investitionen planen. Wir können in einer gewissen Weise unsere Zukunft planen und können nicht immer nur auf Sicht fahren, wie wir das vorher gemacht haben. Natürlich war da der faire Handel oder der klassische Fairhandelspreis schon eine Stufe, dass sie halt da schon mal eine bessere Planbarkeit gekriegt haben. Aber jetzt haben sie halt wirklich eine Sicherheit. Sie wissen, was sie in einem halben Jahr an Geld haben. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das, hat auch Jens erzählt, das ist nichts für alle Bauern. Also es gibt auch Bauern, die sagen, geh mir bloß weg damit. Das Modell, so wie das gerade ist, ist genau das Richtige für mich. Also das passt so für mich. Und deswegen werden wir immer, wenn die Solawi in Zukunft weiter funktioniert, hoffentlich auch größer wird, werden wir immer diese zwei Modelle in irgendeiner Art und Weise haben.
Würdet ihr das gut finden, wenn es neben dem Fairtrade-Siegel, vielleicht kann man es mit anderen Lebensmitteln vergleichen, wo es ja auch Stufen gibt, also wie fair ist das oder wie gut ist das bei Fleisch oder so, das ist eine Art Bio-Plus-Siegel. Man könnte ja aus geschäftlicher Sicht, könnte man ja von bei euch sagen, eigentlich seid ihr doof. Also ihr zahlt mehr, als ihr eigentlich müsstet, um die Siegel zu haben und die Leute gucken auf den Preis, gucken vielleicht auf das Siegel. Mehr Informationen zu eurem Produkt, das Ganze, was dahinter steckt, das, was ihr auf eurer Website natürlich promotet und nach außen oder versucht nach außen zu tragen, dass das sichtbar ist und ein Kunde sich entscheiden kann zwischen einem Kaffee mit Fairtrade-Siegel für 20 Euro, dann eurem Kaffee, aber mit einem Bio Plus oder ich weiß, ich kann so wie ein Soli-Preis oder ich weiß nicht, wie man das bezeichnet, wäre sowas erstrebenswert für euch.
Du meinst wie so eine Art diesen, wie heißt das, Nutri-Score?
Ja, also genau, ich das ist jetzt nicht das Richtige, genau, genau, aber im Sinne von fair, genau, dass man sagt, das reicht zum, das würde wahrscheinlich schlecht für dieses Fairtrade-Siegel, weil man auch mehr darüber reden würde, was bedeutet das eigentlich, aber wäre das was für euch gut wäre?
Also mein erster Impuls sagt mir, dass, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, du hast so eine A bis D, E Kategorisierung irgendwie, dann könnte ich mir das tatsächlich gut vorstellen, aber ich glaube, du führst wieder ein neues Prinzip ein und die quasi ausbeuten und trotzdem nach außen den Schein wahren wollen, finden dann trotzdem eine Möglichkeit, um dort bei A, B oder C zu landen. Und solange der gesamtgesellschaftlich gesprochen, der Konsument quasi wirklich ausschließlich auf den Preis guckt, weiß ich nicht, ob das dann wirklich was hilft.
Aber es würde
eine bessere Sichtbarkeit geben.
Also, das wäre vielleicht der einzige Grund, warum er sagt, ich zahle 25 Euro statt 20 Euro, weil ich sage, ich zahle da ein bisschen mehr für die.
Genau, also es im da schlagen immer zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen, um Gottes Willen, nicht noch ein Siegel. Und zum anderen wäre es sicher interessant. Also es gibt so ein Siegel tatsächlich schon. Das heißt Planet Score, haben vor kurzem im Bio-Bereich in Frankreich ist das eingeführt worden. Und es gibt auch eine Lobby im Bio-Bereich, die das versuchen nach Deutschland zu bringen.
Ist aber was hier halt noch gar nicht
bekannt. Ist hier noch, also nicht für Leute, die sich nicht großartig damit beschäftigen. Also es ist in der Fachpresse schon mal vorgekommen, dass davon berichtet wurde. Es gibt es auch als deutsche Übersetzung schon mal irgendwo, habe ich das schon mal gesehen, aber noch nicht großartig auf Produkten. Und zum anderen, es gibt eine Weltverhandelsorganisation, die heißt, also von der ich schon berichtet habe, die WFTO, und die zertifiziert Unternehmen, die ausschließlich verhandeln. Ich muss dazu sagen, wir selber sind nicht Mitglied bei der WFTO, weil es halt auch ein Kostenfaktor ist, beziehungsweise wir sind nur indirekt Mitglied bei der WFTO, weil wir selber sind Mitglied im Verband, das ist so ein Zusammenschluss von kleinen Importeuren aus Deutschland, die sich gegenseitig auch zertifizieren, die sich auch, auf, ich sag mal, auf die Finger gucken, salopp gesagt, also innerhalb dieses Verbandes ist man sehr offen, auch was Kalkulationen angeht, also es gibt ein eigenes Audit und so weiter, was an das Audit der WFTO angelehnt ist. Und dieser Verband ist Mitglied bei der WFTO und ist, und damit sind wir halt indirekt, sage ich mal, dort auch mit dabei. Und ich bin in dem Verband auch mit tätig für Café Cevallo und kriege da halt immer mal was mit, was die dort machen. Und die haben vor ein paar Jahren halt als Weiterentwicklung oder Gegenentwurf zu dem klassischen Fairtrade-Siegel, was ja immer nur produktbezogen ist, also das, da gibt es halt eine Nummer, eine Nachverfolgungsnummer vom Produzenten bis zum Konsumenten. Und die haben halt den Gegenentwurf gemacht, das ganze Unternehmen zu zertifizieren. Und da kommt dann, gibt es so ein garantiert Fairtrade-Label und da wird halt sichergestellt, dass das ganze Unternehmen nach Verhandelsstandards arbeitet, auch in Deutschland Mindestlöhne zahlt oder darüber und so weiter. Genau.
Auf jeden Fall mal informieren auch zum Planet Score und über die Organisation, über die du gerade gesprochen hast. Zum Schluss möchte ich euch noch mal die Frage stellen, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Also wenn ihr euch jetzt weiter in dem bei Café Cevallo seht, was würdet ihr euch wünschen? Ich habe gerade, ich will jetzt keine Gegensätze aufmachen, aber vielleicht, ich habe gerade gedacht, so, würdet ihr euch einen Weltmarkt von 4 Euro für Kaffee wünschen? Seht ihr Segelkaffee in den Werbeprospekten bei Aldi? Ich will es gar nicht jetzt so, aber was ihr euch wünschen würdet für die Entwicklung?
Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass Menschen, und ich fand es gerade so spannend, was du gesagt hast mit dem, seid ihr nicht doof, dass ihr so viel bezahlt?
Sehr,
ne?
Provokant. Ne?
Nein, aber ja, ich habe das schon verstanden. Sicht, aus rein wirtschaftlicher Sicht, genau, denkt man das. Ich erkläre das, was bei uns passiert, meinen Eltern, und die sagen, da bleibt da weniger für euch. So, das muss in die Köpfe.
Ja.
So, dass den Weg, den wir bis jetzt bestritten haben, egal was wir verkauft haben, der geht halt so nicht weiter. Also es gibt halt kein unendliches Wachstum und die Welt hat halt nur die Ressourcen, die sie uns zur Verfügung stellen kann. Und ich glaube, ich würde mir wünschen für die Zukunft, dass wir alle ein bisschen mehr unser Handeln reflektieren, mehr schauen, so, okay, was mache ich, warum mache ich das, was ich da mache? Und dann, glaube ich, kommen die Effekte, die daraus entstehen, automatisch. So, dass man darüber nachdenkt, ey, wie konsumiere ich eigentlich Kaffee? Ne, trinke ich 2 Liter oder 2 Tassen oder trinke ich nur eine Tasse am Tag? Wenn ich nur eine Tasse am Tag trinke, dann ist das mehr, was ich dann vielleicht für einen wirklich fairen Kaffee bezahle, überschaubar. Ich habe aber eine bessere Qualität. Ich habe auch für mein eigenes Gewissen, ich weiß, ey, die Bauern und die Bäuerinnen dort werden auf einem Level bezahlt, wo es denen im Verhältnis zu ganz, ganz vielen anderen Menschen, die halt Kaffee anbauen, einfach wesentlich besser geht und die einfach mehr Möglichkeiten haben, sich selbst weiterzuentwickeln. Und ja, ich glaube einfach, dass wir für die Zukunft einfach ein bisschen mehr Feingefühl, mehr Fingerspitzengefühl, mehr Empathie brauchen für die Themen, die uns umgeben. Punkt.
Wie ist es bei dir, Johannes?
Ja, ich wünsche mir natürlich, dass wir weiter gut Kaffee absetzen können und ich sag mal unseren Marktanteil steigern können und damit aber nicht andere Verhandelsakteure verdrängen, sondern ich sag mal konventionellen Kaffee verdrängen. Und dann wünsche ich mir natürlich auch, dass es ein Umdenken gibt, weiter ein Umdenken gibt, vielleicht schneller ein Umdenken gibt. Wir haben einfach an vielen Stellen nicht mehr so viel Zeit. Und dass vor allen Dingen alle Kosten im Produkt sichtbar werden. Also das ist ja auch noch so ein Punkt, dass halt viele Kosten im konventionellen Bereich einfach zu Lasten von anderen gehen. Also entweder dann zu den Lasten der Produzenten oder zum Lasten von uns alle, von uns Steuerzahlern. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil dann unser Produkt gar nicht mehr so teuer, also so preisintensiv, sage ich mal, aussieht, weil da sind halt einfach schon alle Kosten drin. Wir haben alle Kosten, die irgendwie entstehen, bis zu den CO2-Emissionen, die entstehen, irgendwo mit eingepreist. Ja. Und dass vielleicht auch Entscheidungsträger, ob es jetzt irgendwo in großen Unternehmen, ob es in der Politik ist, ob es in den kirchlichen Bereichen ist, dass sie merken, okay, fairer Handel, geht es auch um Bewahrung der Schöpfung. Also das ist einfach, das ist, wenn wir weiterleben wollen, geht es eigentlich nur mit Bio und Fair, weil ansonsten wird es die Erde weitergeben, aber uns Menschen wahrscheinlich nicht.
Ganz herzlichen Dank für eure Zeit, dass ihr heute da wart bei Milch und Kultur. Danke für die Einblicke in eure Arbeit, in eure Kritik, in eure Vision und in euer Handeln. Und du hast einen Auftrag, IC, der Deutschen Bahn, musst du möge die Deutsche Bahn uns verzeihen. Und ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Alles Gute für euch.
Danke, dass wir da sein durften.
Ja, vielen Dank.